Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cybersicherheitspodcasts Reingehackt. Auch heute wieder mit meinem Co-Moderator Wolfgang Strasser, Geschäftsführer der IT-Sicherheitsfirma Etiet. Hallo lieber Wolfgang.
Hallo lieber Fabian.
Ja, und
zu früher Stunde freue ich mich, dich zu sehen.
Genau, ja, und mit mir Fabian Hauen, ich bin Mitinhaber der Politikberatung 11011 und wir freuen uns heute sehr auf unseren heutigen Gast. Und zwar haben wir Johannes Steger bei uns. Er ist Redaktionsleiter beim Tagesspiegel Background für Digitalisierung und Cybersecurity. Hallo lieber Herr Steger, freut uns sehr, dass Sie da sind.
Hallo, guten Morgen, vielen Dank.
Ja, guten Morgen meinerseits. Herr Steger, von Rheinländer zu Rheinländer muss ich hier mal kurz betonen, wir haben das früher den rheinischen Podcast genannt. Rheingehackt hat ja auch den Rhein mit drin, das H in Klammern. Und Fabian Hauen ist halt kein Rheinländer, aber wir beide, ich freue mich richtig drauf.
Ich mich auch. Ist quasi ein Homecoming jetzt für mich sozusagen.
Ja, dann lieber Herr Steger, sagen Sie doch gerne zu Beginn, bevor wir in die Materie einsteigen, ein paar Worte noch über sich und auch gerne vielleicht, wie Sie zum Thema Cybersicherheit gekommen sind, denn das sind ja auch immer ganz spannende Wege.
Ja, das ist insofern spannend, weil ich eigentlich studierter Geisteswissenschaftler bin. Also ich habe mit Technologie gar nicht so viel zu tun. Kommen wir vielleicht später drauf nochmal, ist aber, finde ich, gar nicht so schlecht, weil ich glaube, man muss nicht unbedingt technischen Sachverstand haben, um sich mit Cybersecurity zu beschäftigen. Schadet nicht, aber ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht unbedingt hat. Ich bin Wirtschaftsjournalist, bin auf die Journalistenschule vom Handelsblatt gegangen, habe da auch als Redakteur gearbeitet und mich vor allen Dingen mit Startups beschäftigt. War dann knapp zweieinhalb Jahre auf der dunklen Seite der Macht, wenn man so will, also in der Beratung, was mir aber viel Spaß gemacht hat. Und dann kam quasi, während ich noch Berater war, der Tagesspiegel auf mich zu und sagte: Johannes, hast du nicht Lust? Wir machen einen Tagesspiegel Background, einen neuen zum Thema Cybersecurity. Warum wurde ich da gefragt? Weil ich während meiner Zeit beim Handelsblatt mich mit Startups beschäftigt habe und da viel und immer wieder nach Israel durfte, mir das Ökosystem da angeguckt habe, immer wieder da geschrieben habe und da natürlich Cybersecurity gerade im Startup-Bereich extrem relevant ist. Und genau, so kam ich in diesen Background. Das war 2021, glaube ich. Und seitdem leite ich diesen Background Cybersecurity. Mittlerweile sind wir eine ganz große Redaktion, weil wir zusammengeschmolzen sind mit dem Background Digitalisierung und KI und dem Background Smart City. Das heißt, jetzt sind noch neue Themen dazugekommen, aber Cybersecurity bleibt mein Herzensthema. Insofern freue ich mich, dass ich diesen Background weitermachen darf.
Darf ich da nochmal, also sehr beeindruckend, finde ich toll. Ich bin halt nur Diplomkaufmann, allerdings mit Informatik-Schwerpunkt, mache seit 40 Jahren
Sehen Sie?
IT. Ja. Nee, aber wir haben tatsächlich wohl offensichtlich noch eine Gemeinsamkeit neben Rheinland. Also ich bin auch sehr viel in Israel unterwegs.
Ja.
Seit vielen, vielen Jahren. Über die politische Situation reden wir jetzt nicht, aber ich bin tatsächlich mittlerweile im Vorstand der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung.
Ach, cool.
Zuständig bundesweit für das Thema Cybersecurity, Digitalisierung so grundsätzlich. Mhm. Und das ist tatsächlich die DIW, Deutsch-Israelische Wirtschaftsvereinigung, ist tatsächlich die älteste Wirtschaftsvereinigung mit Deutsch-Israel, 1967 gegründet. Und sehr aktiv, gerade in der Startup-Szene. Wenn man mit IT und Cybersecurity zu tun hat, gibt es eigentlich zwei große Standorte, entweder die USA, aber die sind meistens mit den ganz großen Lösungen unterwegs. Mhm. Oder aber, wenn man es wirklich praxisrelevant haben will, ja, geht man eben nach Israel. Das ist halt tatsächlich ein Riesenthema, das Thema Cybersecurity, aber überhaupt Digitalisierung. Das ist da schon sehr interessant. Können wir uns gerne nochmal später darüber unterhalten. Fabian, jetzt bist du wieder dran. Entschuldigung, das war ein kleiner Exkurs.
Alles gut, das passt.
An dem Thema legt mir tatsächlich auch viel, weil spannend.
Ja. Nee, das passt ja auch sehr gut rein. Und wir sind natürlich jetzt sehr gespannt auf Ihre journalistische Perspektive auf die Dinge. In der Vergangenheit haben wir ja eher mit Akteuren jetzt entweder aus der Cybersicherheit selbst, aus der Technik oder auch aus dem politischen Bereich gesprochen. Und ja, Sie beobachten das ja zusammen mit Ihren Kollegen vom Tagesspiegel Background sehr, sehr genau. Also ich denke, ja, Tagesspiegel Background muss man niemandem mehr sagen eigentlich, hat sich hat sich ja wirklich in den letzten Jahren zu einem sehr starken Informationsmedium und Kanal da entwickelt. Und deswegen würde uns interessieren, ja, trotz Sommerpause im politischen Berlin und Urlaubszeit, was sind oder waren denn aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Ereignisse im Bereich Cybersicherheit der letzten, sagen wir, 2 Monate?
Also ich zitiere da mal einen ehemaligen Kollegen, der hat immer gesagt, der Cyber schläft nie. Und man muss sagen, in der Cybersicherheit gibt es gar nicht so die richtige Sommerpause. Also es gibt die politische Sommerpause natürlich, aber wir merken, schreiben über Cybersicherheit kann man eigentlich immer. Ich habe aber jetzt trotzdem mal versucht, 3 Themen rauszusuchen und die auch so ein bisschen aus den unterschiedlichen Perspektiven unseres Teams rauskommen. Also wir haben ein starkes Team, das sich darum kümmert, um die NIS2-Regulierung, also die Umsetzung in nationales Recht. Das war, glaube ich, so ein Thema, das uns jetzt, boah, ich weiß gar nicht, mal hat es auch Spaß gehabt, ich weiß gar nicht, was wir machen, wenn das vorbei ist. Das geht jetzt ja auch schon irgendwie seit Jahren gefühlt. Aber das ist natürlich ein Thema, was uns sehr stark beschäftigt hat. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Was bedeutet das für die Kommunen? Es gibt aber auch noch viele andere Dinge. Also was sind eigentlich mit medizinischen Versorgungszentren? Sind die darauf überhaupt vorbereitet? Was macht KMU? Also ich glaube, das ist so das eine Thema. Das Thema, wo ich mich vor allen Dingen drum kümmere, ist bei uns ja Cyber-Außenpolitik und alles, was so internationale Zusammenarbeit betrifft. Und da fand ich ganz besonders spannend die Attribuierung von China, der Bundesregierung auf das Bundesamt für Geodäsie und Geodaten. Das war im vergangenen Monat. Das finde ich insofern immer spannend, weil die Bundesregierung beziehungsweise die Bundesrepublik ja eher zurückhaltend ist bei der Attribuierung. Also die USA beispielsweise oder Five Eyes sind da ja viel stärker und viel schneller. Das finde ich bemerkenswert und das ist auch immer spannend, was dann dahinter steckt. Und auch wenn man nochmal genau hinliest, dann auch einmal Zusammenhänge feststellen kann, wer ist wann betroffen worden. Und klar, ist kein richtiges Cybersicherheitsthema, aber ich glaube, auch wir mussten uns damit sehr deutlich beschäftigen. CrowdStrike, der Ausfall an dem Freitag, war natürlich für uns auch ein wichtiges Thema.
Also es zeigt halt schon, dass China, also wenn wir jetzt mal kurz auf China zu sprechen kommen, halt auch da sehr aktiv ist. Also wohl sehr politisch unterwegs ist. Ansonsten nimmt China natürlich sehr stark wahr, der gesamten Thematik Know-how absaugen, abnehmen, also das durchaus auch über Cyberangriffe. Da haben wir schon einige größere Fälle auch selber bearbeitet als Etienne. Das ist schon so. Aber die agieren meistens im Hintergrund, sind nicht so offensiv damit unterwegs, um jetzt zum Beispiel wie andere Länder zu erpressen, Geld abzuziehen, die Wirtschaft so direkt zu schädigen oder auf kritische Infrastrukturen zu gehen, sondern
Ich
Datenexfiltration
finde,
ist so deren Ziel, ne? Sehr stark
ja, ich
bis
finde
jetzt.
das, find das deswegen sehr spannend, weil man, also wenn man sich so unterhält und auch mit Wirtschaftsverbänden, aber auch mit in den Sicherheitskreisen ist ja dieses geflügelte Sprichwort mittlerweile, wenn Russland ein Hurricane ist, ist China der Klimawandel, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Und ich finde, wenn man sich dann auch mal anschaut, was auch aus den USA kommt, also zum Beispiel diese Volt-Typhoon-Gruppe, die sich da quasi auch Telekommunikationssysteme wohl reingesetzt hat und dann ja nicht die Idee ist, irgendwas gerade konkret zu zerstören, sondern einfach schon mal living on land da zu sein und dann eventuell irgendwann im Falle des Falles einfach über die Mittel zu
Klar.
verfügen. Das finde ich schon sehr erschreckend, beziehungsweise besorgniserregend. Und die Attribuierung jetzt durch das Innenministerium in Bezug auf die Behörde war ja auch sehr deutlich. Und das finde ich dann schon immer aus journalistischer Sicht sehr spannend und auch bemerkenswert, wenn man das dann so deutlich lesen kann.
Also ich finde das auch gut, dass es so deutlich auch zum Ausdruck gebracht worden ist. Das haben wir in der Vergangenheit ja bei solchen Attacken, egal welcher Couleur, nicht so hart erlebt, war so mein Eindruck. Also ich fand das jetzt die Reaktion vom Außenministerium, was das angeht, mal wirklich gut. Mein Eindruck, also meine ganz persönliche Meinung. Man muss, glaube ich, wirklich ab und zu mal auch mal aufzeigen, ja, so geht's nicht.
Ja, Stichwort USA und CrowdStrike Panne. Sie hatten es angesprochen, Herr Steger. Ja, das hat, als es passiert ist, am 19.07. ja medial große Wellen geschlagen. Und Sie haben unter anderem auch über die finanziellen Auswirkungen berichtet. Aber jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, das Thema ist, ja, es ist wieder ziemlich ruhig um das Thema geworden. So nach dem Motto, wieder zurück zum Alten. Frage an Sie ja, welche Konsequenzen müssten denn aus Ihrer Sicht jetzt aus dem Vorfall gezogen werden, vielleicht auch politisch?
Ich finde, was Sie sagen, ist, dass es ruhig geworden ist. Ich finde es super. Das BSI und der Bitkom haben vergangene Woche eine Umfrage gestartet unter Unternehmen, um die Schäden zu validieren zu können. Und das finde ich super. Finde ich wirklich eine total gute Initiative, weil ich glaube, die Schlagzeile, ja, irgendwie Supermärkte in Australien fallen aus und die Flüge gehen nicht mehr, ist natürlich toll. Aber ich glaube, wir brauchen Zahlen, um validieren zu können, wie abhängig sind wir eigentlich und wie schwierig ist es eigentlich, wenn man keine Redundanzen hat. Also wenn es keine zweiten Systeme gibt, gerade bei kritischen Infrastrukturen. Und ich glaube, das ist so das eine, wo wir drüber reden müssen. Also wie sind kritische Infrastrukturen eigentlich abgesichert? Das zweite sind aber natürlich auch Abhängigkeiten, ne? Und es gab in dieser Debatte auch nochmal, kam wieder auf, warum engagieren wir uns eigentlich nicht viel stärker in der Förderung von Open Source beispielsweise, um wegzukommen von den Abhängigkeiten. Ich glaube, die Diskussion müssen wir führen. Was die richtige Antwort ist, möchte ich gar nicht sagen, aber ich glaube, die Diskussion sollten wir führen, weil wir ja auch gelernt haben, und das finde ich gehört auch dazu in der Vergangenheit, dass ein großer US-amerikanischer Softwarekonzern ein paar Sicherheitsprobleme hatte, mit dem
Hat.
BSI wohl nicht besonders hat. Mit dem BSI nicht so kooperativ unterwegs war, wie man sich das wünschen würde. Und ich finde, da, auch vor dem Hintergrund dieser CrowdStrike-Panne, sollten wir uns genau darüber nochmal unterhalten, wie abhängig sind wir eigentlich und was steckt eigentlich auch in unseren digitalen Lieferketten drin.
Also es ist definitiv auch eines meiner ganz speziellen Themen, dass ich immer wieder auf diese Abhängigkeiten von den ganz großen Cloud-Plattformen, also ich bin mitnichten, ich bin immer Early Adopter von allem, was mit Digitalisierung zu tun hat, gewesen und bin das auch nach wie vor. Ich bin mitnichten ein Feind von Cloud, aber da sind doch einige sehr, sehr große Cloud-Anbieter entstanden. Nennen wir es einfach Microsoft zum Beispiel oder die Amazon-Plattform oder auch Google oder was auch immer, die dann teilweise wirklich sehr, sehr krass auch in kritische Infrastrukturen, wirtschaftliche Infrastrukturen eingreifen, weil an ihnen fast kaum noch ein Weg vorbeigeht, wir uns aber auch sehr ausgeliefert haben zum Teil, sehr bereitwillig da reingegangen sind in diese Cloud-Szenarien. Und ich sehe eben diese Abhängigkeiten und fürchte schon seit langem, dass wenn da mal was Großes passiert, dann steht die Wirtschaft. Nicht nur in Deutschland, sondern die westliche Wirtschaft hat dann ein Problem. Sollte der große Cloud-Anbieter Microsoft ein ernsthaftes Problem bekommen, dann haben wir ein Problem. Und wenn wir dann sehen, dass es auch die Security-Plattform eben wie CrowdStrike, die spielen ja sehr stark auch über Bande mit Microsoft oder mit anderen großen Anbietern, aber gerade da, wenn da was passiert, hat das unmittelbare Auswirkungen. Das müssen wir diskutieren. Wie können wir, und da bin ich komplett bei Ihnen, Herr Steger, eine Lösung habe ich nicht zunächst. Man kann viel mehr doch noch dezentralisieren und manches auch noch in den Unternehmen und den kritischen Infrastrukturen lassen. Man muss sich nicht so, wie wir es augenblicklich machen, so bereitwillig, ohne zu reflektieren, was hat es eben auch für Konsequenzen nach hinten heraus, so Risikobetrachtung, denen ausliefern oder in diese Cloud-Strategien reingehen und eventuell eben, Sie haben es eben auch schon angesprochen, eine Alternative haben. Jetzt in diesem speziellen Fall CrowdStrike wäre es schwierig geworden. CrowdStrike greift sehr, sehr tief rein. Also, aber darüber müssen wir diskutieren, über die großen Cloud-Plattformen, aber das ist wirklich eine eigene Runde. Um diese Abhängigkeiten, was bedeutet das auch für kritische Infrastrukturen, was bedeutet das grundsätzlich? Weil die Daten liegen ja dann auch gerade auch im Fall CrowdStrike, es wird ja irre viel dann eben rübergepumpt und da in den großen Datenmodellen eben auch ausgewertet. Das hilft, klar, aber alle Daten fließen rüber. Und wie tief CrowdStrike jetzt ganz speziell eingreift in die Systeme, haben wir eben am 19.07. gelernt. Großes Thema.
Ja, da bietet sich jetzt an, auch nochmal über dieses Thema, ja, die außenpolitische Dimension von Cybersicherheit oder ja, die Cyber-Außenpolitik zu sprechen, was ja oft so also aus meiner Wahrnehmung in unserem Diskurs wird es so ein bisschen übersehen. Man redet halt sehr viel über, was halt bei uns in Deutschland passiert, aber ist ja alles grenzüberschreitend und wir erleben jetzt ja auch durch Konflikte jetzt wie in der Ukraine und in Gaza, was da auch in solchen Konflikten eben ja, durch Cyberangriffe gemacht wird. Und Ja, lieber Herr Steger, Sie haben ein Interview mit der ja, ersten Cyberbotschafterin im Auswärtigen Amt geführt, mit Regine Krienberg, die das jetzt über 4 Jahre gemacht hat. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen uns was erzählen? Wie erfolgreich war denn aus Ihrer Sicht ja die deutsche Cyberdiplomatie in den letzten Jahren?
Also Frau Greenberger hat das also jetzt mehrere Jahre. Wir haben tatsächlich immer wieder die Chance gehabt, uns zu unterhalten. Und ich habe sie auch auf sehr vielen Konferenzen immer wieder gesehen. Insofern maße ich mir an, da ein gewisses Urteil fällen zu dürfen. Ich finde, Frau Greenberger hat das, sie ist Diplomatin, das heißt, Gestalten als Diplomat, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, ist immer abhängig von den Leuten, die quasi das Haus vorstehen. Aber Frau Greenberger war vor allen Dingen jemand, der sehr viel erklärt hat, auf sehr vielen Panels gesessen hat und damit, glaube ich, ein Verständnis geschaffen hat für die Rolle, die Cyberaußenpolitik und Cyberdiplomatie spielt. Weil, wie Sie richtig sagen, es findet nicht statt. Aber es gibt sehr viele Initiativen, die in diesem Bereich stattfinden. Ich möchte eine nennen, die ich sehr wichtig finde, ist die Counter-Ransomware Initiative der US-Regierung, wo Deutschland zusammen mit Nigeria, glaube ich, eine Arbeitsgruppe zum Thema Capacity Building leitet. Da ist auch Israel mit drin, die Vereinigten Arabischen Emirate. Also sagen wir die Länder, die sich nicht unbedingt als sichere Häfen für Ransomware-Gruppen verstehen. Das ist total wichtig, dass es sowas gibt, weil internationale Kooperation extrem wichtig ist, wie wir auch immer wieder sehen, wenn Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Und ich hatte das Stichwort gerade genannt, Capacity Building war ein Thema, über das Frau Greenberger viel gesprochen hat. Da geht es halt wirklich darum, gezielt in Länder zu gehen, die beispielsweise nicht über die finanziellen Mittel verfügen, wie wir das tun, beziehungsweise auch nicht über die technologische Kompetenz und da zu sagen, wir helfen euch, ein Verständnis für Cybersicherheit, resiliente Infrastruktur zu schaffen. Ich weiß, dass das beispielsweise im Westbalkan ein riesiges Thema ist. Wir haben den Cyberangriff, der von der dortigen Regierung mit Iran in Verbindung gebracht worden ist, gesehen. Also dort gibt es eine große Verletzlichkeit. Es sind Verbündete von uns, es sind wichtige Partner. Wir haben ein ureigenes Interesse daran, dass diese Länder in Anführungsstrichen funktionieren, dass die Gesellschaften geschützt werden, die demokratischen. Und insofern da als Deutschland reinzugehen und zu sagen, wir unterstützen bei dem Kapazitätsaufbau nachhaltig. Ich glaube, das war ein Ziel, das sie sehr verfolgt hat und das Auswärtige Amt sehr verfolgt hat. Und da würde ich sagen, kann man schon sagen, es war recht erfolgreich, wenn ich das von außen so beurteilen kann.
Ja, lassen Sie uns vielleicht auch noch ein bisschen einen Ausblick wagen. Die künftige Cyberbotschafterin, ja, ist ja namentlich schon benannt, Maria Adebar. Ich gehe davon aus, Sie werden das Thema weiter beobachten. Wo erwarten Sie eventuell Akzente durch diese neue Personalie?
Ich bin sehr gespannt. Ich kenne Frau Adebar noch nicht. Ich weiß, dass sie vorher ja Sprecherin des Auswärtigen Amtes war. Das heißt, sie ist, meine ich zumindest, ja. Ich glaube, dass sie jemand ist, die auch eine gewisse Präsenz haben wird in diesem Thema, was ich total wichtig finde, dass dieses Thema nicht verschwindet, weil ich glaube, Frau Greenberger ist auch zu verdanken und ihrem Team, dass dieses Thema dann auch auf die Agenda gekommen ist im Auswärtigen Amt und da auch gab beispielsweise eine NATO-Konferenz im Auswärtigen Amt zum Thema Cybersicherheit, also dass es einfach auf der Agenda gelandet ist. Und das würde ich jetzt Frau Adebar auch einfach mal unterstellen, dass sie das genauso auch weiterführen wird. Was dazugekommen ist, dass jetzt ja noch ein Referat für künstliche Intelligenz mit in diese Abteilung gewandert ist, was nur, finde ich, konsequent ist, da auch zu sagen, es gibt genug viele internationale Konferenzen zum Thema. Ich meine, die letzte war Bletchley Park, zum Beispiel in London, wo es um KI-Regulierung und um Fragen der sicheren KI ging. Insofern macht das, finde ich, total Sinn, das damit reinzutun.
Ja, Wolfgang, Ball an dich aus der Praxis. Wir sind ja hier mit unserem Podcast auch da, um Awareness zu schaffen und auch um ja in Richtung Politik zu kommunizieren. Worauf sollte sich aus deiner Sicht die deutsche Cyberdiplomatie in Zukunft vielleicht ein bisschen stärker noch konzentrieren?
Oh, das Feld Cyber ist halt riesig. Und es gibt da so drei, vier wirklich ganz, ganz große Themen. Also Janne Stege hat es ja auch gerade gesagt. Also diese Art von Diplomatie, wie Regine Grienberger die betrieben hat, finde ich auch sehr, sehr gut und extrem wichtig. Also wirklich Resilienzen schaffen in Ländern, in Umgebungen, die die Mittel dazu nicht haben. Das ganze Thema überhaupt auch international anzusprechen, auch in Communities, auch in Gremien, Gremienarbeiten zu machen. Das ist wie mit anderen Organisationen auch, die es ja mittlerweile gibt, wie WTO, WHO oder sonst etwas. Man muss international auch diese ganzen Digitalisierungsthemen bespielen und versuchen, irgendwie, zumindest mit allen Ländern, die da gute Player sind oder große Player sind, zu bespielen. Und da gibt es die Themen natürlich Security, Abwehr. Da geht es natürlich aber auch aus meiner Warte, auch um alle Themen wie Social Media, Hate und Fake und all diese Themen. Da geht es natürlich auch um KI. Ich muss gestehen, man kann ja am AI-Eck eine ganze Menge aussetzen. So grundsätzlich halte ich es aber für richtig gut, ne, dass wir das angefangen haben, dieses Thema in der EU. Man muss darüber sprechen, man muss es vertiefen, man muss aber diese Themen langsam aber sicher eben versuchen auch aufzugreifen in der EU, aber auch international. Also ich halte es für gut. Ich weiß, dass viele Unternehmerfreunde das anders sehen. Da geht es dann wieder um Bürokratie und Regulierung. Es geht aber nicht anders. Straßenverkehr muss auch reguliert werden, Welthandel muss reguliert werden, all diese Themen. Man muss zumindest eine Plattform haben, man muss Leute haben, die international eben auf den diplomatischen Ebenen auch in der Lage sind, die Themen anzusprechen. Deshalb, Regine Grienberger hat das super gestartet. Ich hoffe, mit Maria Adebar geht es gut und weiter.
Ja, ein Thema, über das wir natürlich sprechen müssen, Sie haben es auch schon gesagt, lieber Steger, ja, am Thema NIS2-Umsetzung kommen wir nicht vorbei. Ich vermute auch, wenn das Ding dann mal in Kraft ist, werden wir auch noch ein bisschen darüber zu reden haben. Alles zeichnet sich gerade so ab. Aber bleiben wir mal bei der Gegenwart. Ja, jetzt hat ja sozusagen der Gesetzentwurf das Kabinett passiert und im Herbst werden sich Bundestag und Bundesrat noch damit beschäftigen müssen. In Kraft treten wurde ja auch schon angekündigt erst im Frühjahr 2025, also nach der eigentlichen Umsetzungsfrist der NIS2-Verordnung. Und ja, Frage an Sie, erwarten Sie jetzt noch Änderungen im parlamentarischen Verfahren? Ihr Kollege Benjamin Hilbricht hat ja erst vor kurzem jetzt darüber berichtet, dass auch nach dem aktuellen Entwurf lediglich sozusagen die Top-Ebene Bundeskanzleramt und Bundesministerien ja den IT-Grundschutz umsetzen müssen, die restliche Bundesverwaltung von Landesministerien und Kommunen, also auf gut Deutsch gesagt, der Großteil unserer deutschen Verwaltung bleibt ausgenommen. Ja, was erwarten Sie?
Ja, also ich glaube, mein Kollege Benjamin Stiebel hat das gestern ganz schön gesagt oder vorgestern hat gesagt, das ist wirklich der schlechteste Zeitpunkt, um so ein Gesetz durchzubringen, weil ich glaube, das Thema Finanzen spielt da eine große Rolle. Das würde ich mal sagen. Ich möchte mir gar nicht anmaßen zu sagen, was da jetzt noch angepasst wird, aber ich glaube, es wird eine riesige Diskussion geben. Konstantin von Notz, der stellvertretende grüne Fraktionschef, hat gesagt, es ist wenig Zeit. Ich würde mal behaupten, es ist wirklich sehr wenig Zeit. Das heißt, es müsste noch eine Anhörung eigentlich geben. Und es gibt viel zu diskutieren, ne? Also weil es hängt ja viel dran. Also weil wir müssten eigentlich auch mal darüber sprechen, was ist denn jetzt eigentlich mit dem BSI? Wie unabhängig darf es denn jetzt werden? Ist da jetzt die Zentralstelle eigentlich schon mit abgedeckt? Müssen wir darüber diskutieren? Wir haben den IT-Grundschutz, haben Sie angesprochen. Was mich auch immer wieder beschäftigt, ist die Rolle der oder des CISO, die ja auch angelegt wird. Also so wie ich es verstanden habe, sind für diese Rolle ja keine Mittel vorgesehen. Da war ja eigentlich auch mal die Diskussion, dass es jemand wird, die unabhängig wird. Das soll ja jetzt augenscheinlich nicht so sein. Auch das ist eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, dass da nochmal darüber diskutiert wird. Das Kritis-DaG-Gesetz haben wir ja auch noch auf der Platte quasi, weil wir uns ja auch fragen müssen, wann kommt das und was bedeutet das eigentlich, weil da wird es ja auch Doppelbetroffenheiten geben. Und welche Frage wir uns ja auch noch stellen müssen, und ich glaube, das ist das Nächste, was quasi danach kommt. Was ist jetzt eigentlich mit den Kommunen? Weil das ist Ländersache. In Kommunen gibt es aber eine große Verunsicherung und natürlich auch die Frage, wer soll das eigentlich bezahlen? Also ich glaube, und das beruhigt mich auch, dass uns der Background nicht leer geht ab irgendwann. Ja, danach kommen noch einige Themen, über die wir diskutieren müssen und auch, glaube ich, viel diskutieren werden.
Genau, ja, eins der Themen haben Sie gerade schon angerissen. Der Grund natürlich, warum diese Ausklammerung stattfindet, ist das Thema Geld, Haushalt. Darüber wird es ja jetzt auch im Herbst gehen. Also Cybersicherheit kostet eben Geld. Die Haushaltsverhandlungen werden im September im Bundestag anstehen. Sie kritisieren, wie viele andere Experten, dass für die Cybersicherheit zu wenig Finanzmittel eingeplant werden und ja, dass es einen erheblichen Rückgang gibt bei den Zuschüssen für die Förderung der IT-Sicherheit und auch beim Thema, ja, worauf viele ja auch darauf gehofft haben, dass es ein Cybersicherheitsbudget gibt, ein zentrales, ja, der von Ihnen angesprochene Konstantin von Notz hat dafür auch ein Sondervermögen gefordert, so ähnlich wie beim Thema Verteidigung. Ja, wo sehen Sie jetzt angesichts der Sparzwänge noch Spielräume und vielleicht auch mit Blick auf ein ja, mögliches Sondervermögen?
Ich kritisiere ja nicht. Ich greife ja nur Kritik auf. Das überlasse ich den wirklichen Experten. Aber Sie haben schon recht. Wir haben etwas verwundert festgestellt, dass dass an verschiedenen Stellen ja deutlich gekürzt worden ist, ne? Also schauen wir einmal auf das Thema Förderung von IT-Sicherheitsmaßnahmen. Also wirklich sowas wie, wie kommt eigentlich das in die breite Masse? Da wurde ja deutlich gekürzt. Das finde ich, wenn wir diskutieren über Schwachstelle, Mensch, fragwürdig. Und ich glaube, die Thematik ist ja auch zu sagen, haben wir eben schon kurz gesagt, es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt für so ein Gesetz, weil eigentlich müsste so ein Gesetz mit Wumms, glaube ich, hat der Kanzler gesagt, hinterlegt werden.
Genau.
Das haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob ein Sondervermögen die richtige Sache ist, weil man sieht es auch im Sondervermögen Bundeswehr meiner Meinung nach. Damit ist die Grundlage geschaffen worden. Dabei ist aber das Geld ist verplant. Und wenn Sie mit Menschen sprechen, die sich damit auskennen, sagen die auch, ja, das hat uns geholfen, auf einen gewissen Stand zu kommen. Aber das ist ja nicht nachhaltig. Und ich glaube, eigentlich müsste man da eher über ein 2%-Ziel reden bei jedem Digitalprojekt, das man anstößt und sagt, also ich glaube, im Krankenhaus-Zukunftsgesetz ist es 15% müssen für Cybersicherheit eingeplant werden. Und ich glaube, so ein Konzept, dass man sagt, es gehört zu jedem Digitalprojekt dabei zu, einfach auch Cybersicherheit mitzudenken, wäre am nachhaltigsten. Wer das finanzieren soll, das ist immer so bei Journalisten, haben wir mal gute Ideen, aber ja, umsetzen müssen wir es nicht. Insofern schwierig, aber ich glaube einfach, wir sehen, dass der Sicherheitshaushalt, den die Innenministerin genannt hat, das ist ein physischer Sicherheitshaushalt, aber es ist eben nicht unbedingt Cybersicherheitshaushalt.
Ja, Wolfgang, bitte, wie schätzt du diese ganze Haushaltsthematik ein, auch mit Blick auf, ja, auf deine Kunden?
Ja, also genauso erstmal, was die finanziellen Themen angeht, mit Sondervermögen oder so etwas, kann man vielleicht eine Basis schaffen. Die brauchen wir in der Tat, genau wie bei der Bundeswehr. Da ist halt in den letzten 16, 20 Jahren dramatisch zu wenig passiert, sowohl als auch. Also da müssen wir, was Cybersecurity angeht, massiv nachholen, aber dann muss es halt auch in eine Regelgeschichte gehen. Ne? Ob das 2% oder mehr sein sollen, kann ich nicht beurteilen, aber es muss was passieren, es muss was eingestellt werden, weil es ist wie in der Industrie, auch im staatlichen Umfeld, ohne IT machen wir doch alle gar nichts mehr, machen wir uns da nichts vor. Ne, es gibt keine Kommunikation mehr, wir entwickeln keine Programme mehr, ob es Parteiprogramme sind oder Regierungsprogramme oder was auch immer und Vorlagen, Auslagen, sonst was. Nichts geht mehr ohne IT und die ganze Kommunikation geht darüber und alles liegt in den Systemen. Das ist erstmal so Bund und Land und Politikgeschichte. Jetzt gehen wir mal auf den kommunalen oder auch den Landesbereich, wo ja unglaublich viele, ja, da liegen ja alle Daten von uns Bürgern, da wird alles entschieden. Sei es Raumpolitik, sei es Bauen, sei es ich weiß nicht was, überall liegen unsere Daten. Ne? Und wir haben es ja jetzt mal ganz krass auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen bei dem Großangriff auf die Südwestfalen-IT in Siegen eben gesehen, was das für Auswirkungen hat. Wochen, Monate lang konnten keine Autos angemeldet werden, konnte nicht wirklich geheiratet werden, alles nur in Notverfahren, wie abhängig wir auch in diesem Umfeld geworden sind. Und deshalb verwundert es mich, und das kann man nur lösen, klar, mit Kompetenz, aber Kompetenz kricht man eben über Geld. Machen wir uns nichts vor. Deshalb muss da Geld her und mir fehlen da so ein bisschen die Worte, dass eben die Kommunen auch rausgenommen worden sind, ganz explizit, aber. Da sind wir wieder beim Geld. Die Länder müssen doch die
Genau.
Kommunen dann mitfinanzieren. Und deshalb haben die Länder gesagt, oh, das machen wir jetzt mal eben nicht, obwohl da eben alles passiert. Schweres Thema, gerade auch für diese kommunalen oder auch lokalen IT-Rechenzentren in den Kommunen. Das ist ein Riesenthema für die und ich weiß, dass viele von denen leiden, dass sie eigentlich die Mittel nicht haben.
Ja gut, am Ende ist
Muss
es,
was passieren.
wie das ja auch die Haushaltspolitiker sagen, es ist ein Priorisierungsthema. Klar, Geld ist nicht unendlich. Unendlich Schulden machen ist auch keine Lösung, weil das sind ja dann auch Hypotheken für zukünftige Generationen. Aber ja, wir werden es mit Spannung verfolgen, was sich da wird auf jeden Fall diskutiert werden, auch im Bundestag gehe ich stark davon aus. Und wenn dort nicht diskutiert wird, werden wir weiter hier diskutieren. Deswegen mit Blick auf die Zeit, ja, noch ein letztes Thema. Ja, das Thema KI wurde jetzt schon mehrfach genannt und ja, es ist ja Fakt, ne? KI-Anwendungen wie ChatGPT und andere Modelle spielen im Alltag von Unternehmen und auch von Privatleuten eine immer größere Rolle. Wir haben auch schon kurz die EU-KI-Verordnung, die ja jetzt seit 1. August auch in Kraft ist, genannt. Und ja, sie versucht da so einen klaren Rahmen erstmal zu schaffen mit einem Risikomodell, Dinge, die dann ja, die komplett verboten sind, wie Social Scoring und andere, ja, andere Sachen, wofür man dann einfach ja, mehr Nachweise und Anforderungen erfüllen muss. Zunächst erstmal an Sie, lieber Herr Steger. Wie sehen Sie das Thema KI allgemein? Wird das aus Ihrer Sicht das nächste große Ding für unsere Wirtschaft, was viele ja hoffen, oder überwiegen die Risiken?
Sie haben die Frage so gestellt, dass ich sehr gut darauf antworten kann. Ich glaube, genau, wir müssen wegkommen von diesen zwei Extremen. Also wir müssen wegkommen von auf der einen Seite das nächste große Ding hin zum Weltuntergangsszenario, wobei ich Ihnen natürlich nicht unterstelle, dass Sie es so sehen. Ich will nur sagen, das sind diese zwei Extreme, wie die Diskussion darüber oft stattfindet. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, wir müssen sagen, es ist eine Technologie, es ist eine bemerkenswerte Technologie. Wobei man ja auch sagen muss, künstliche Intelligenz ist nicht immer künstliche Intelligenz. Das heißt, auch da ist, glaube ich, das Thema Aufklärung extrem wichtig. Was bedeutet das eigentlich? Was kann diese, wenn man sagen will, diese eine Technologie wirklich? Und ich glaube, wir müssen auch dahin kommen zu sagen, wir müssen auch Symptom und Ursache unterscheiden. Also das Thema Desinformation, das Thema Deepfake, das Thema Manipulation von öffentlicher Meinung mit gefälschten Inhalten, das ist nicht die Schuld von KI, das ist die Schuld von einer Gesellschaft, die noch nicht Antworten gefunden hat, wie sie sowas begegnet. Da kann man nicht die KI für verantwortlich machen. Und ich glaube, dass wir dahin kommen müssen zu sagen, diese Diskussion ein bisschen abzukühlen und zu sagen, was kann diese Technologie, wie begegnen wir dem und was können wir eigentlich schaffen, damit aus dieser Technologie etwas wird, wovon Gesellschaften und auch eine Wirtschaft profitieren kann. Weil die Chancen sind da.
Ja, gu gute Antwort. Also sehe ich auch so. Lieber Wolfgang, Ball an dich. Wie sind aktuell deine Beobachtungen zum Thema KI, insbesondere bei den Unternehmen, mit denen du zu tun hast?
Ja, also erst einmal vollkommen d'accord, das ist eine Riesenchance für alle. Ne, schneller, besser, digitaler, wie auch immer zu werden, also effizienter und Möglichkeiten gibt es da ohne Ende. Es gibt natürlich, ich bin ja nur der Security- und der Risikobetrachter, natürlich gibt es da Risiken, gar keine Frage, aber mit denen müssen wir umgehen. Da gibt es halt einen sehr, sehr großen Aufklärungs- und Informationsbedarf. Was können diese KIs, wir reden ja sehr stark über über die textbasierten ChatGPT und so weiter Lösungen. Da reden wir ja sehr stark. Damit ist es ja dann sehr stark in die Öffentlichkeit gekommen. Und da muss halt darüber aufgeklärt werden, wie man damit umgeht. Ne? Man einfach das ohne zu wissen, wie stelle ich überhaupt Fragen an ChatGPT, Aufgabenstellungen? Das alleine ist ja schon wieder etwas, man muss ja nicht gerade programmieren können, man muss genau wissen, was man, man nennt
Genau.
es
Prompt
Prompten, wie man diese
Engineering.
Prompts eben formuliert, macht. Ja, das wird auch ein neues Berufsfeld werden, hundertprozentig. Aber jemand, der da reingeht und meint, oh, ich stelle jetzt hier mal eine Frage, und dann kriege ich schon eine Antwort, der wird scheitern. Oder der bekommt natürlich eine Antwort, aber der bekommt keine Antwort, auf die er sich wirklich verlassen kann, weil oder ob er nicht möglicherweise mit der Antwort auch gegen bestehende Gesetze wie Urheberrecht, Plagiat und solche Dinge eben tatsächlich verstößt. Er bekommt halt eine Antwort, wo diese künstliche Intelligenz, die ja menschengemacht ist, irgendetwas antwortet, um schnell zu sein, um was zu liefern. Also wir müssen uns richtig damit beschäftigen und ich glaube nicht, dass es schon in allen Unternehmen schon so weit ist. Man setzt es teilweise ein, ohne genau zu wissen, was passiert da. Bei größeren, mittelgroßen bis großen Unternehmen merke ich jetzt, oh, wir halten es mal inne, wir beschäftigen uns damit, nicht nur was die Regulatorik angeht, die ja jetzt kommt, sondern eben auch, was kann das Ding, wie funktioniert das technisch und wie gehe ich damit um? Großes Thema. Ich sehe da Riesenchancen.
Genau, ja, also Sie und Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, es gibt viel, worüber wir auch in künftigen Folgen reden können. An der Stelle von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch an Sie, lieber Herr Steger, dass Sie heute mit dabei waren. Und ja, dann gebe ich nochmal an dich, lieber Wolfgang.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, herzlichen Dank. Ich fand das mal wieder sehr, sehr spannend und sehr spannend, ganz besonders mit Ihnen, lieber Herr Steger. Wir haben uns ja das erste Mal auch gerade heute erst kennengelernt. Ich glaube, das war sehr gut. Wir haben das nur an die Hörer. Wir haben uns hier keine großen Abstimmrunden geliefert. Das überhaupt gar nicht. Wir hatten natürlich ein paar Grundfragestellungen, aber ich finde, es ist richtig gut gelaufen. Es war inhaltlich top. Es war atmosphärisch gut. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Gerne mehr. Auch in dieser Runde gerne auch mit Ihnen, Herr Steger. Und an dich, lieber Fabian.
Kommen
Haben
gern
Sie,
wieder.
ja, wir nehmen Sie beim Wort, ganz sicher. Also ich ganz bestimmt. Ich gucke mir demnächst mal vorbei, wenn ich mal wieder in Berlin bin. Oder, wir haben ja eben gehört, wir beide sind Rheinländer. Vielleicht in Düsseldorf, am Rhein. Also immer gerne.
Richtig,
Ja, und
richtig.
ja, dann auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen euch sehr viel Spaß gemacht wieder. Ihr habt Informationen rausziehen können, die wertvoll sind. Wollt ihr es vertiefen, kommt gerne auf uns zu. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal kommt ganz bestimmt. Die nächste Folge von Reingehackt ist schon in Mache. Also, bis dann. Tschüss zusammen.